NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Juni 1865. Der Geburtstag des Fotografen Karl Blossfeld.
In den weithalligen Korridoren der Berliner Malakademie gibt es ganz versteckt eine kleine Kammer, in der ein kräftiger Mann im besten Alter haust. Der Typus des zergrübelten Bauern mit dem unverkennbaren Hauch des Intellektuellen, sagen wir besser Gelehrten. Sein Name ist Professor Blossfeld. Er unterrichtet in dem Kunsthaus im Pflanzenzeichnen. Gut und schön. Das muss wahrscheinlich so sein, war immer so, seit es Akademien gibt und einen Broterwerb, der mit der Malerei zusammenhängt. Aber Blossfelds Name ist fast über Nacht bekannt, wenn man will, berühmt geworden.
Der deutsche Schriftsteller Karl Otten.
Karl Blossfeld war einer der wichtigsten Fotografen der neuen Sachlichkeit in Deutschland.
Für die Geschichte des fotografischen Sehens ist Blossfeld ein besonders lehrreiches Beispiel. Als er seine ersten Aufnahmen machte, ist niemand, er selbst eingeschlossen, auf den Gedanken gekommen, dass sie für die Entwicklung der künstlerischen Fotografie irgendwie wichtig wären.
Der Kunstphilosoph Gerd Mattenklott.
Karl Blossfeld war eher merkwürdigerweise ein Fotograf, der von sich wahrscheinlich nicht gesagt hätte, dass er Fotograf war.
Karl Blossfeld fand eine neue Grammatik des Sehens. Etwas, was immer da gewesen war, wurde plötzlich sichtbar.
Der Schriftsteller Cees Notebohm.
Karl Blossfeld, Modelleur, Bildhauer, Lehrer, Professor, Fotograf. Vor 155 Jahren, am 13. Juni 1865, wird er im kleinen Dorf Schiloh im Harz geboren. Der Vater ist Bauer, Gemeindediener und Dorfkapellmeister. Der junge Karl durchstreift die Natur, sammelt wilde Pflanzen und Blumen, legt einen eigenen Garten an. Nach der mittleren Reife geht er in der Kunstgießerei eines Eisenhüttenwerks im Harz in die Lehre. Nach Entwürfen, aber auch nach Vorlagen aus der Natur, entwirft Blossfeld Gussmodelle für Gitter und Tore, denn Verzierung ist angesagt.
Man muss sich vorstellen, es war notwendig in der damaligen Auffassung, dass zum Beispiel ein Möbel verziert wurde.
Rainer Stamm, Fotohistoriker und Leiter des Landesmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte Oldenburg.
Man konnte sich nicht vorstellen, dass man einen Tisch einfach aus einer Platte und vier Beinen herstellt, sondern man musste Ornamente schaffen. Und die gerade deutsche Kunst war in der Verlegenheit, dass sie immer wieder Stile, die schon vorhanden waren, kopierte, Renaissanceformen nutzte, Barockformen nutzte, klassizistische Formen nutzte.
Karl Blossfelds künstlerische Fähigkeiten fallen schnell auf.
Seine Lehrmeister und vor allem der Pastor namens Hohmann aus Blossfelds Heimatort Schiloh erkannten das große Talent des jungen Mannes.
Gabriele Konrad Scholl, Leiterin der fotografischen Sammlung SK Stiftung Kultur Köln.
Pastor Hohmann war es denn auch, der sich sehr nachdrücklich dafür einsetzte, dass der junge Blossfeld die Unterrichtsanstalt des Königlichen Kunstgewerbemuseums in Berlin besuchen durfte. Und das erste Jahr, da konnte Blossfeld sogar mit Hohmanns finanzieller Unterstützung rechnen.
Wenig ist aus Karl Blossfelds Leben bekannt. Er war kein Mann der Öffentlichkeit, gab keine Interviews, erklärte weder sich noch sein Werk, schrieb keine Memoiren. Nur wenig ist überliefert.
Biografische Fakten oder Briefe oder Äußerungen zu seinem Werk gibt es so gut wie keine. Das macht ihn irgendwie nebulös und dadurch auch doppelt interessant als Fotografen.
Mit 19 beginnt er ein Studium am Berliner Kunstgewerbemuseum, modelliert, zeichnet und entdeckt die Fotografie, wie er sich in einem seiner seltenen Dokumente erinnert.
Der Direktor, Professor Ernst Ewald, kommt zum ersten Mal in meine Klasse und verweilt bei meiner Schülerarbeit, einem stark vergrößerten und modellierten Libellenflügel. Ich erwarte eine Anerkennung. Er aber sagt, da haben Sie wohl etwas Hokuspokus auf den Flügel gemacht. Ich bemühte mich vergebens, ihn davon zu überzeugen, dass all diese wunderbaren Flächen, die wegen der Durchsichtigkeit der Flügel schwer zu erkennen, aber genau so in der Natur vorhanden seien. Nach einer schlaflosen Nacht machte ich eine stark vergrößerte fotografische Aufnahme von dieser Libelle und zeigte dem Direktor triumphierend den Hokuspokus. Dem Schüler war diese Vergrößerung ein ausgezeichnetes Hilfsmittel bei seiner Arbeit.
Als Jason Notebohm für ein Essay über den Fotografen recherchiert, entdeckt er genau diese Aufnahme im Karl-Blossfeld-Archiv in München.
Aeschna cyanea, blaugrüne Mosaikjungfer. Neben dem gepanzerten Kopf der Jungfer liegen ihre vier gefalteten Beine mit den dünnen Haken. Ihr Leib sieht aus wie ein Stock aus poliertem Ebenholz. Die hauchdünnen Flügel sind durchsichtige Mosaike. Und ich stellte mir plötzlich die Freude vor, die Blossfeld an seiner Mönchsarbeit empfunden haben muss. Er wusste, was er machte. Er blickte in das Geheimnis der Dinge, weil er lehren wollte und nicht verzaubern. Und dennoch kann man sich dem Zauber nicht entziehen.
Womit hat Karl Blossfeld fotografiert? Blossfeld hat den Berichten zufolge mit einer selbstgebauten Kamera oder vielleicht auch mit mehreren gearbeitet. Die Kamera war mit Objektiven verschiedener Brennweiten ausgestattet, die ihm Aufnahmen im Normal- und im Makrobereich erlaubten. Er verwendete sehr großflächiges Negativmaterial, was eine ausgezeichnete Basis für eine detailreiche Wiedergabe im Positiv liefert. Vor allem eben auch dann, wenn man im Labor mit Bildausschnitten arbeiten möchte.
Pflanzen, Pflanzen, immer wieder fotografiert er Pflanzen. Wie es dazu kam? 1890 beendet Blossfeld sein Studium und unterstützt seinen ehemaligen Zeichenlehrer Professor Moritz Meurer bei der Einrichtung einer Naturstudienklasse in Rom. Er sammelt Pflanzen, macht sie haltbar, verfolgt aber auch weiter den Weg der fotografischen Abbildung. 3 Jahre lebt er als Modelleur und Bildhauer in Rom. Wenig erfolgreich. 1898 heiratet er in Berlin und erhält den Ruf als Lehrer an seine ehemalige Ausbildungsstätte.
Er war im Grunde beauftragt, Ornamentlehre zu betreiben. Das war in der Zeit des Historismus, also in der Zeit um 1900, ein ganz wichtiger Teil des Kunstgewerbeunterrichts. Man musste Ornamente schaffen. Und der Jugendstil war es ja eigentlich, der gesagt hat, guckt nicht nur auf die Stile, die es schon gab, sondern auch auf andere Vorbilder, zum Beispiel aus der Geometrie. Und gerade der französische Jugendstil nutzt eben Pflanzenformen für die Gestaltung. Und das hat ganz Kind seiner Zeit Blossfeld auch in seinem Unterricht gemacht mit Pflanzenformen.
Die Pflanze ist als ein durchaus künstlerisch-architektonischer Aufbau zu bewerten. Neben einem ornamental-rhythmisch schaffenden Urtrieb, der überall in der Natur waltet, baut die Pflanze nur Nutz- und Zweckformen. Sie baut nach denselben statischen Gesetzen, die auch jeder Baumeister beachten muss. Sie formt und bildet nach Logik und Zweckmäßigkeit. In diesem Sinne ist die rastlos bauende Natur nicht nur in der Kunst, sondern auch auf dem Gebiet der Technik unsere beste Lehrmeisterin.
Das wird Blossfeld später schreiben, aber er muss kämpfen um seine Liebe zur Flora, für sein Verständnis von Kunst in der Natur und umgekehrt. In den Hochschularchiven finden sich Briefe, in denen er immer wieder um die Erstattung von Kosten für seine Suche nach Pflanzen bittet. Und er macht aufmerksam auf die Probleme des für ihn eingerichteten Lehrfachs Modellieren nach lebenden Pflanzen, zum Beispiel am 1. Mai 1901.
Die größte Schwierigkeit beim Naturstudium entsteht dadurch, dass sich die Pflanze sehr schnell verändert. Dagegen lässt sich nichts tun, aber die Arbeitszeit könnte verlängert werden. Die Schüler bekommen für meine Klasse nur 2 Nachmittage frei. Und in dieser Zeit kann man höchstens die Pflanze zeichnen, aber nicht plastisch darstellen. Wenn Sie dann in einer Woche daran weiterarbeiten wollen, so hat sich die Pflanze sehr verändert. Oder sie ist überhaupt nicht mehr und ich habe dann große Schwierigkeiten, ein ähnliches Exemplar zu beschaffen. Unter diesen Umständen gelingt es selten, dass die Schüler eine Arbeit wirklich fertig machen können.
Die Lösung? Fotografien. Sie sollen den angehenden Künstlern eine unverfälschte Natur zeigen, unvergänglich und unabhängig von den Jahreszeiten. Die Lichtbilder sind sein Lehrmaterial, mehr nicht.
Nach dem Ersten Weltkrieg wird die Unterrichtsanstalt in Staatliche Hochschule für die bildenden Künste umbenannt und 1921 erhält Karl Blossfeld eine Professur. Sein fotografisches Herbarium geht da schon in die Tausende.
Besonders gefällt mir das Bild der geschlossenen Passionsblume. Diese Blume steht vor hellem Grund, ihre Form erscheint sehr plastisch, das Licht fließt sanft ins Bild hinein und umspielt dann den eigentlichen Blütenkopf. Das kann man durchaus mit einem Porträt vergleichen und dort, wo dieser Kopf beginnt, öffnen sich zwei herzförmige Blütenblätter wie ein hochgeschlagener großer Kragen. Aus diesen Blütenblättern heraus erwächst eine oval-plastische Form wie ein Helm mit samtig strukturierter Oberfläche. Es ist ein Bild der Ruhe und eine geheimnisvolle Schönheit steckt darin.
Eine Schönheit, die von der Kunstwelt draußen erst entdeckt werden will, denn nur die Studierenden sehen diese Aufnahmen, bis im Jahr 1926 der Galerist Karl Nierendorf an den Wänden der Akademie zufällig einige von Blossfelds Lehrmaterialien hängen sieht.
Nierendorf hat gesehen, dass Blossfeld einlöste, was die Propagandisten der neuen Sachlichkeit gefordert haben, nämlich sich ganz auf das fotografische Material, auf die fotografische Technik zu verlassen und nicht mit bildnerischen Effekten, mit Gummidrucken, mit Unschärfen in der Fotografie so zu tun, als wenn man malerisch, künstlerisch arbeiten wollte, sondern den fotografischen Apparat als unbestechliche Apparatur der Sicht auf die Wirklichkeit zu benutzen. Und das sprang Nierendorf sofort ins Auge und das passte in die Zeit. Das war das, was andere Fotografen in der Zeit forderten.
Noch im selben Jahr stellt der Galerist die Fotografien aus, zusammen mit Skulpturen aus Afrika und Neuguinea. 1928 erscheint der Bildband »Urformen der Kunst« mit 120 Aufnahmen.
Ein Buch, das heute zu den sehr zentralen Werken der Foto- und Kunstgeschichte zählt.
Wer diese Sammlung von Pflanzenfotos zustande brachte, kann mehr als Brot essen. Er hat in jener großen Überprüfung des Wahrnehmungsinventars, die unser Weltbild noch unabsehbar verändern wird, das Seine geleistet.
Walter Benjamin über die Bilder Karl Blossfelds. Urformen der Kunst ist ein weltweiter Erfolg.
Man muss sich vorstellen, ein Handwerker tüftelt sein Leben lang an guten Apparaturen und plötzlich kommt ein Galerist und Kunsthändler und sagt, ich stelle das mal aus als an sich bedeutende, wichtige Setzung in einer Zeit. Das wird Blossfeld nicht kalt gelassen haben, aber interessant ist, dass er sich in seinem Werk überhaupt nicht verändert. Es hinterlässt eigentlich keine Spuren, er passt sich dem Markt oder den neuen Anforderungen oder Sichtweisen nicht an.
Und er ist auch nicht bereit, sein Werk zu erklären.
Es ist nicht meine Absicht, den hier gezeigten Bilddokumenten irgendwelche Deutungen zu geben. Wortreiche Erklärungen stören den starken Eindruck, den die Bilder auf den Beschauer ausüben.
Blossfeld bleibt sich treu. Lehrer ist er, nicht Künstler. Auch nach seiner Emeritierung 1930 will er weiter unterrichten, darf aber nicht. 1932 erscheint ein zweiter Bildband, Wunderwerke der Natur. Dessen Erscheinen überlebt er nur um wenige Monate. Am 3. Dezember 1932 stirbt er an Herzversagen in Berlin. Bis heute einflussreich und unvergessen, so der Fotohistoriker Rainer Stamm.
Weil er ein monumentales Werk eigentlich aus gar nicht so vielen Fotografien geschaffen hat, aber er hat damit weltweit eine Setzung in der Ästhetik, in dem Blick auf die Pflanzen und vor allem einen ja wirklich ikonischen Teil der Fotogeschichte beigetragen.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Karl Blossfeld, der am 13. Juni 1865 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.